Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aufstieg und Triumph des Königreichs Christi, Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft, so ist der Titel unserer Predigtreihe, mit der wir die Heilsgeschichte der Bibel verfolgen, beginnend mit der Schöpfung Gottes, dem Leben der ersten Menschen in der Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Eden ist herrlich, wenn wir drauf blicken, oder? Menschen im direkten Umgang mit dem ewigen Schöpfer. Und wir haben dort als wir es betrachtet haben, die Absicht Gottes mit der Schöpfung entdeckt. Er erschafft einen herrlichen Kosmos und darin diese Erde, auf die er Menschen setzt, die in seinem Bild erschaffen sind. Sie sind Repräsentanten seiner Herrlichkeit hier auf dieser Erde und sie herrschen, dienen und arbeiten in dieser Welt zur Ehre Gottes und zum Ruhm Gottes. Und dabei genießen sie direkte Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, für ihn geschaffen, sie sind seine Freude, von ihm geliebt, versorgt und von ihm erhalten. Der Mensch in der lebensspendenden Gegenwart Gottes. Doch wir wissen und haben uns angesehen, die Tragik des Sündenfalls und damit beginnend ein zunehmender Abstieg aus der Gegenwart Gottes hinweg in die Gottesferne, in den Abgrund hinein. Und immer mehr hinein in die Realität des Todes und des Elends. Doch wir wissen, Gott gibt ein Versprechen der Gnade, der Erlösung, der Rückführung in seiner Gegenwart. Gott gibt seine Schöpfung nicht auf. Und wir haben das verfolgt, angefangen mit Abraham, dem Gott ein Versprechen gibt, dass Gott inmitten eines großen Volkes in einem Land und in seinem Volk wohnen wird. Wir haben gesehen, wie sich danach Israel in Gefangenschaft in Ägypten befindet. Sie kennen zwar noch die Verheißungen an ihre Vorväter, sie sind noch irgendwo bekannt, doch ihr Leben ist geprägt von Tod und Elend. Und das Wissen über Gott, wer Gott ist, ist unter ihnen in Vergessenheit geraten. Und es wird deutlich bei dieser Geschichte der Israeliten in Ägypten, dass der Mensch Erlösung benötigt, dass der Mensch sich in Gefangenschaft befindet. Und er benötigt Erlösung aus der Gefangenschaft, vom Tod selbst, bevor er in das Leben mit Gott zurückgebracht werden kann. Und in der Rettung Israels haben wir gesehen, dass Gott sich Israel offenbart, aber nicht nur Israel, sondern der ganzen Welt, der Welt, die um sie herum war. Alle sollten erfahren, dass Jahwe, Gott, der Herr, der Schöpfer aller Dinge ist. Und dass Gott, der Schöpfer, unter seinem Volk wohnen will. Das hat Gott durch seine Rettung bekannt gemacht. Israel wurde erlöst, um jetzt in der Gegenwart Gottes als Gottesvolk zu leben. Zurück zu Gottes Absicht mit den Menschen. Gott unter seinem Volk. Und dieses erste und letzte Ziel wurde dann in diesem Sieg der Israeliten oder in diesem Loblied auf Gott, nachdem die Ägypter in dem Schilfmeer ertränkt wurden, wird dieses völlig ausgedrückt in 2. Mose, Vers 17, da wird gesagt, du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Gott möchte sein Volk an seinen Wohnort bringen, damit er unter ihnen wohnen kann. Wo befindet sich dieser Berg? Der Berg Gottes, wo Gott die Menschen hinbringen möchte, damit sie unter ihm wohnen. Je mehr sich die Heilsgeschichte entfaltet, das werden wir später sehen, wir gehen diese Heilsgeschichte ja noch weiter, werden wir sehen, dass sich dieser Ort, dieser Berg ändert oder erweitert innerhalb der Anwendung und auch der Bedeutung. Im Buch Exodus, im 2. Buch Mose, ist dieser Berg der Berg Sinai. Im Buch Josua ist es das gelobte Land. Danach sehen wir in den weiteren Schriften, ist es Jerusalem, der Berg Zion. Im Neuen Testament wird offenbart, dass es um das himmlische Zion, das himmlische Jerusalem geht. Das neue Jerusalem in Gottes neuer Schöpfung, das ist der Berg Gottes, wo Gott mit seinem Volk wohnen möchte. Gott führte Israel an Berg Sinai, haben wir gehört. Und dort angekommen, wird den Menschen deutlich, dass dieser Berg wirklich ein heiliger Berg ist. Es ist Donnern, Gottes Gegenwart mit dem Rauch über diesem Berg wird sehr deutlich, so dass die Israeliten Angst bekommen, wie wir in der Einladung schon gehört haben. Es ist ein heiliger Berg, weil Gott dort wohnt und weil Gott dort zu den Menschen heruntersteigt und weil Gott sich dort den Menschen offenbart. Der Berg ist heilig, weil Gott dort wohnt. Und warum durften die Menschen nicht hinzutreten in die Gegenwart Gottes? Und die andere Frage ist, wer darf denn hinzutreten in die Gegenwart Gottes? Wer darf kommen und wohnen mit Gott? Das war eine sehr bekannte und sehr immer wiederholende Frage der Psalmisten. Psalm 15, Vers 1. Herr, wer darf verweilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Herr, wer darf in deine Gegenwart kommen? Wir sind Sünder, Herr. Wer darf zu dir, heiligen Gott, kommen? Psalm 24, Vers 3. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Gott, du bist so heilig. Wer darf sich dir nahen? Wir haben gesehen, dass es Mose und nur Mose allein ist, der als ein Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel auf diesen Berg hinaufsteigen darf. Steigt in die Gegenwart Gottes hinauf, wo das Volk nicht hingelangen kann, im Auftrag des Volkes. Und er muss danach zu den Menschen hinaufsteigen, an den Ort, an den Gott nicht kommen kann. Aus dem gleichen Grund, wieso die Menschen nicht hinaufgehen können, ist auch der gleiche Grund, wieso Gott nicht herabkommen kann. Denn wenn die Menschen Gott begegnen, müssen Menschen sterben angesichts Gottes Heiligkeit und ihrer Sündhaftigkeit. Mose, er darf allein heraufsteigen, um das Volk vor Gott zu repräsentieren. Und er steigt herab, um Gott vor den Menschen zu repräsentieren. Und wir haben gesehen, wie sehr Israel diese Mittlerrolle von Mose benötigt. Während er sich in der Gegenwart Gottes befindet, sündigt das Volk Israel in so einer verheerenden Art und Weise gegen Gott, dass daraus die größte Krise entsteht seit der Sintflut. Die größte Krise steht vor der Tür. Gott ist bereit, ganz Israel zu vernichten, wie in der Sintflut die ganze Menschheit, und mit Mose komplett neu zu beginnen. Und wir haben gesehen, wie Mose an dieser Stelle in diesen Riss zwischen Gott und Menschen getreten ist, wie er Gott anfleht für dieses Volk. Aber er betet nicht nur für dieses Volk, sondern er ist bereit, sein eigenes Leben und sein eigenes ewiges Leben mit Gott aufzugeben, dafür, dass dieses Volk, dass Gott sie am Leben erhält. Als Mose dann erfährt, dass Gott die Absicht hat, Israel nach Kanaan zu bringen, aber selbst nicht mitgehen möchte, da wird Mose wieder vermitteln tätig für das Volk. Mose hat verstanden, dass es nicht um irgendein Land auf dieser Landkarte geht, sondern es geht darum, unter Gottes Herrschaft in Gottes Gegenwart zu leben. Mose sagt in 2. Mose 33, Vers 15, wenn du selbst nicht mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Welchen Wert hat Kanaan, wenn Gott selbst dort nicht wohnt? Wie kann Kanaan zu einem neuen Eden werden, wenn Gott dort nicht wohnt? Lieber mit Gott in der Wüste, als ohne ihn in einem neuen, wenn auch herrlichen Land. Es wird deutlich, dass nicht das Land Kanaan, nicht dieser Boden in Israel, der Kern der Verheißung an die Patriarchen ist, sondern Gottes Verheißung an die Patriarchen spricht von einem Ort, an dem Gott unter seinem Volk wohnt und bleibt. 2. Mose 29, Vers 45 und 46 sagt Gott, und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich der Herr, ihr Gott. Damit das in Zukunft möglich ist, damit Gott unter seinem Volk wohnen kann und nicht nur am Berg Sinai, gibt Gott Vorschriften zum Bau der Stiftshütte, einem Wohnort Gottes mitten unter den Menschen, mitten unter den Israeliten und einem Zelt der Begegnung zwischen Gott und Mensch. 2. Mose 25, Vers 8 trägt Gott auf, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung, das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Der Zweck der Stiftshütte ist es, das zu verewigen, was am Berg Sinai möglich war, dass der Mensch in Gemeinschaft mit Gott kommen kann, dass Gott mitten unter Israel wohnen kann. Und das ist auch das eigentliche Wesen des Bundes Gottes mit Israel und des Bundes Gottes mit uns, dass Gott unter uns wohnt. Als die Stiftshütte fertiggestellt wird, aufgerichtet wird, wird die Stiftshütte mit der Wolke Gottes bedeckt. Und in diesem Moment wird diese Stiftshütte zum neuen Berg Sinai, zum neuen Wohnort Gottes, dem Ort, wo Gott sich niedersetzt. So hatten wir gelesen in 2. Mose 40, 34, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Herrlich, oder? Gott kommt herab in ein Zelt, um unter Menschen zu wohnen. Der ewige, heilige Gott kommt herab, um unter sündigen, rebellischen Menschen zu wohnen. Doch achtet darauf, wie das Buch Exodus endet. Ihr könnt das aufschlagen, weil wir gleich auch von da direkt in 3. Buch Mose springen. Kapitel 40 immer noch, den Vers 35. Also wir hatten erstmal gesehen, Gott nimmt Wohnung in dieser Stiftshütte. Gott wird jetzt mitten unter ihnen sein. Gott wohnt unter den Menschen. Aber dann kriegen wir eine Information, die wir so vielleicht nicht erwartet haben und die wirklich verheerend ist auch für das Volk Israel. Und Vers 35 heißt es, und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Gott wohnt in der Stiftshütte, doch die Menschheit hat keinen Zugang zu Gott. Sobald die Wolke das Haus erfüllt, und es ist ein Bild dafür, dass Gott Wohnung genommen hat, dass Gott gekommen ist, darf Mose nicht hineingehen und schon gar nicht alle anderen Israeliten. Und das ist schockierend, oder? Wenn Mose es nicht kann, dann können es alle nicht. Niemand kann hineingehen in die Gegenwart Gottes. Und das ist die schreckliche Realität, mit der 2. Mose endet. So schön, wie es auch am Anfang klingt. Gott nimmt Wohnung in den Menschen, niemand darf hinzutreten. Niemand kann Gemeinschaft haben mit Gott, mit dem heiligen Gott. Und so kommt die Frage des Psalmisten wieder auf. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und an dieser Stelle, hier schlägt das Buch Levitikus, das 3. Buch Mose, genau ein. Das gibt die Antwort darauf, wer und wie man wohnen kann in Gottes Gegenwart. Wie man hinzutreten kann, auf welche Art und Weise. Und lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte dich fragen, darfst du in die Gegenwart Gottes heute kommen? Hast du dich jemals gefragt, ob dir alle deine Sünden vergeben sind und du deshalb zu Gott kommen darfst? Sind dir deine Sünden vergeben, selbst die schlimmsten? Gott ist heilig und er hasst alle Sünde und wir sind alle Sünde. Kannst du dich Gott nahen? Sind dir all deine Sünden vergeben? Ist Gott in der Lage, dir die Sünden zu vergeben? Und tut er das auch, damit du in seine Gemeinschaft kommen kannst? Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich mit euch in das 3. Buch Mose einsteigen, in das Kapitel 16. Und das ist heute auch unser Predigttext. Wir möchten diese Frage heute beantworten. Wer kann in die Gegenwart Gottes kommen? Und darf ich in die Gegenwart Gottes kommen? Sind mir meine Sünden vergeben, sodass ich in Gottes heilige Gegenwart erscheinen darf? 3. Mose, Kapitel 16, wir lesen die ersten zwei Verse. Und er redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor dem Herrn traten und daraufhin starben. Und er sprach zu Mose, sag deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten das Heiligtum hineingehen soll hinter den Vorhang, vor den Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen. Der Text beginnt damit, dass uns berichtet wird, dass zwei Männer versucht haben, sich Zugang in die Gegenwart Gottes zu verschaffen und dabei gestorben sind. Was ist passiert? Nachdem wir in Exodus 40, also im 2. Buch Mose Kapitel 40 gehört haben, dass niemand in die Gegenwart Gottes kommen konnte, beginnt 3. Mose damit, dass Gott aus diesem Zelt heraus zu Mose spricht und ihm aufträgt und zeigt, was getan werden muss, um in Gottes Gegenwart zu gelangen. Gott muss sich offenbaren, Gott muss einen Weg zeigen, Gott muss einen Weg bahnen, damit das Volk in seine Gegenwart kommen kann. Gott will unter den Menschen wohnen, aber Gott kann nicht in dem Zustand der Menschen unter ihnen wohnen. Gott muss einen Weg schaffen, damit die Menschen Gemeinschaft mit ihm haben können. 3. Mose 10, Vers 8 sagt der Herr aber redete mit Aaron und sprach, Du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und Reinen, und damit ihr die Kinder Israels alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Mose geredet hat. Und diese Unterscheidung zwischen heilig und profan, zwischen rein und unrein, zwischen heilig und unheilig, macht einen großen Teil des dritten Buch Moses aus. Ihr kennt diese ganzen Kapitel, zum Beispiel ab Kapitel 11 bis Kapitel 15, wo genau beschrieben wird, durch welche Tätigkeiten, durch welche Aktionen, wodurch man verunreinigt wird und nicht in Gottes Gegenwart gelangen darf. Und wir finden im dritten Buch Mose eine Dreiteilung, vielleicht könnte man das kurz an die Wand werfen. Es gibt drei Bereiche, und zwar gibt es einmal den Bereich außerhalb des Lagers. Das ist der Bereich, der unrein ist. Da befinden sich die Nicht-Israeliten. Dann ist das Lager Israels, das sind die Israeliten, und das ist ein Bereich, der rein sein soll. Und wir lesen immer wieder, dass wenn sich jemand verunreinigt hat, soll er erstmal auch zum Teil rausgehen und danach erst wieder, wenn er rein ist, in das Lager zurückkommen. Und dann haben wir den Wohnort Gottes, die Stiftshütte, die ist heilig und dort dürfen sich auch nur Priester hinzunahen. Wer in der Gegenwart Gottes leben möchte, der muss rein und heilig sein. Er darf nicht unrein sein, sondern er muss von der Unreinheit zur Reinheit und von der Reinheit zur Heiligkeit kommen, damit er in Gottes Gegenwart gelangen darf. Deshalb warnt Gott den Aaron in unserem Predigtext in Vers 2 und sagt, sag deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten in das Heiligtum hineingehen soll, hinter den Vorhang vor den Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen. Der Sühnedeckel, das ist der Deckel von der Bundeslade. Der wird auch in der Bibel auch Gnadenstuhl genannt. Sozusagen ein Ort, auf den Gott herniederfährt und sich unter sein Volk setzt. Es war ein Deckel aus reinem Gold. An seinen beiden Enden waren Cherubim kniend, einander zugewandt, mit gesenkten Köpfen und ausgebreiteten Flügeln. Und Aaron würde der Tod treffen, wenn er meinte, dass er jederzeit und ohne angemessene Vorbereitung in den Thronsaal Gottes treten kann, in Gottes Gegenwart hinein. Jetzt wird uns in den nächsten Versen beschrieben, wie Aaron vorbereitet werden muss und was er bringen muss, damit er in Gottes Gegenwart gelangen kann. Ab Vers 3 bis Vers 10. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen. Mit einem jungen Stier als Sündopfer und mit einem Widder als Brandopfer. Und er soll den heiligen leinenen Leibrock anziehen und soll ein leinendes Unterkleid an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinernen Gürtel gürten und einen leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Und er soll sein Leib im Wasser baden und sie anziehen. Dann soll er von der Gemeinde der Kinder Israels zwei Ziegenböcke nehmen als Sündopfer und einen Widder als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn fiel, und ihn als Sündopfer opfern. Aber den Bock, auf den das Los für die Verwendung als Sündenbock fiel, soll er lebendig vor den Herrn stellen, um über ihm die Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken. Ich fasse die Zeremonie kurz zusammen. Es gibt ein Sündopfer und ein Brandopfer, jeweils für Aaron und dann auch für das Volk Israel. Zuerst werden beide Sündopfer dargebracht. Sie bewirken, dass das Allerheiligste, das Heiligtum, diese ganze Stiftshütte gereinigt wird. Von der Sünde des Volkes und auch von der Sünde der Priester. Dann findet ein Ritus mit einem Sündenbock statt, der weggeschickt wird, und damit wird das Reinigungsritual abgeschlossen. Und danach werden beide Brandopfer dargebracht für Aaron und sein Priesterhaus und auch für das Volk Israel, die als Sühnung für das Volk gelten. Vor seinem Dienst am Tag der Versöhnung badet sich der Hohepriester, er wäscht sich komplett. Wir wissen, bei anderen Zeremonien oder bei anderen täglichen Anwendungen musste er vielleicht seinen Kopf waschen und seine Hände und Füße waschen. An diesem Tag musste er sich komplett baden, sich komplett waschen und reinigen. Er zieht saubere, einfache, aber auch herrliche Kleidung aus Leinen an. Er trägt nicht sein königliches Priestergewand, das er sonst trägt, also dieses majestätische Kleidung des Hohepriesters, das er sonst trägt, sondern er zieht jetzt ganz einfache, aber reine Kleidung an. Er trägt deshalb andere Kleidung an diesem Tag, weil er an diesem Tag nicht Gott vor dem Volk repräsentiert, sondern weil er diesmal das Volk vor Gott repräsentiert. Die Kleidung ist Ausdruck von Demut und von Buße, von Niederwerfung vor Gott. Wir lesen weiter über diese drei Sühne-Zeremonien ab Vers 11 bis Vers 19. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers dazu, das für ihn selbst bestimmt ist, und er wirke Sühnung für sich und sein Haus, und er schächte den Jungstier des Sündopfers, das für ihn selbst bestimmt ist. Danach nehme er die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, der vor dem Herrn steht, und seine beide Hände voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks, und bringe es hinein hinter den Vorhang. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Sühnedeckel verhüllt, der auf dem Zeugnis ist, und er nicht stirbt. Er soll auch von dem Blut des Jungstieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel sprengen, nach Osten hin. Siebenmal soll er so vor dem Sühnedeckel mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang, und er soll mit dessen Blut tun, wie er mit dem Blut des Jungstieres getan hat, und er soll es auf den Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel sprengen. So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretung und all ihrer Sünden, und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Und kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um die Sühnung zu erwirken im Heiligtum, bis er wieder hinausgeht. So soll er Sühnung erwirken für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israels. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn steht, und für ihn Sühnung erwirken. Und er soll von dem Blut des Jungstieres und von dem Blut des Bockes nehmen und auf die Hörner des Altars tun, ringsum. Und er soll mit seinen Fingern von dem Blut siebenmal darauf sprengen und ihn reinigen und heiligen von den Unreinheiten der Kinder Israels. Das Erste, was Aaron tun muss, ist für sich und sein Haus, für sein Priesterhaus, Sühne zu leisten, indem er den Stier als Sündopfer für sich selbst schlachtet, heißt es hier. Er und die Priester müssen, bevor sie das Volk zu Gott bringen können, zuerst von ihren eigenen Sünden gereinigt werden. Gott würde ihre Opfer für das Volk nicht annehmen, wenn sie selbst nicht von ihren Sünden rein werden. Danach wird es gefährlich. Aaron muss danach, nachdem er den Jungstier geschlachtet hat, muss Aaron in das Heiligtum hinein. Sogar in das Allerheiligste hinein. Du kannst vielleicht die nächste Folie aufzeigen. Da wollte ich euch nur, genau, danke. Ja, wir sehen hier die Stiftshütte an sich und das Zelt der Begegnung. Und Aaron geht jetzt mit einem Räucherwerk in das Allerheiligste hinein. Aaron soll Räucherwerk mitbringen. Er geht mit diesen wohlriechenden Kräutern oder mit dieser Mischung in das Zelt der Begegnung rein. Und er bringt das auf dem Räucheraltar da. Der Räucheraltar, er befindet sich direkt vor dem Eingang zum Allerheiligsten, zu dem letzten Raum da hinten. Und er nimmt diese Kräuter, diesen Weihrauch mit und legt es da drauf, damit dann eine Wolke aufsteigt. Und diese Wolke, sie steigt auf und zieht auch in das Allerheiligste und vernebelt die Sicht für Aaron auf das Allerheiligste. Das geschieht deshalb, damit Aaron keinen Blick auf das Allerheiligste, auf die Bundeslade bekommt, weil Aaron sonst sterben würde. Das ist Gottes Vorbereitung, damit Gott Aaron zu ihm hinzutreten kann. Danach geht Aaron mit dem Blut des Stieres, das er für seine Sünden und seines Hauses geschlachtet hat, in das Allerheiligste hinein. Und dann soll er in Richtung Osten das Blut auf den Sühnedeckel springen. Nochmal kurz vielleicht auf die nächste Seite, damit wir sehen, wo Osten ist. So war das Lager Israels angerichtet. Nach oben hin haben wir Norden. Der Eingang in die Stiftshütte war von Osten. Ja, wo hier Priest steht, tut mir leid, dass es auf Englisch ist. Von da ging es in die Stiftshütte rein und dann auch in das Zelt der Begegnung, auch von Osten rein. Und der Hohepriester ging dann bis in das Allerheiligste und hat dann sich wahrscheinlich ans westliche Ende gestellt und von da Richtung Osten das Blut gegen die Bundeslade einmal gesprengt und dann vor die Bundeslade siebenmal gesprengt. Quasi an den Ort zwischen Bundeslade und dem Eingang zu diesem Zelt, genau dazwischen, den Ort, wo quasi der Mensch zu Gott hinzutritt, sprengt er siebenmal das Blut, damit dieser Ort geheiligt werden kann und der Mensch zu Gott kommen kann und in Gottes Gegenwart treten kann. Genau das Gleiche macht er danach auch mit dem Blut des Sündopfers für das Volk, dem Bock. Die Unreinheit des Volkes und die Unreinheit der Priester hat das Heiligtum verschmutzt. Und die Reinigung erlaubt es, dass Gott an diesem Ort weiterhin wohnen kann und sich das Volk Gottes sich ihm weiterhin nahen kann. Dieser Ort der Begegnung muss von Sünde gereinigt werden, damit sich die Menschen weiter durch Opfer Gott nahen können. Würde das nicht geschehen, würde diese Reinigung nicht einmal jährlich stattfinden, dann müsste Gott dort wieder ausziehen, weil dieser Ort so sehr entheiligt, so sehr verunreinigt ist durch Sünde, dass Gott dort nicht mehr den Menschen begegnen kann. Aber dieser Reinigungsritus sorgt dafür, dass der ganze Ort und der ganze Ritus gereinigt wird, damit man zu Gott nahen kann. Die Sünde des Volkes wird aus dem Heiligtum entfernt und die Sünde des Volkes wird vergeben. Danach wird auch der Altar besprengt. Vielleicht gehen wir noch einmal kurz zurück, der vor dem Zelt steht. Genau, auch der wird gereinigt, damit dann die täglichen Opfer für die Sünden stattfinden können, damit Gott den Menschen vergeben kann. Opfer, an denen Gott dann Wohlgefallen haben kann. Wir lesen weiter, Vers 20 bis 22. Und wenn er die Sühnung vollendet hat für das Heiligtum und die Stiftshütte und den Altar, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll all ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen und er schickte den Bock in die Wüste. Wir hatten gehört, dass bei den Israeliten zwei Böcke für die Sünde bereitstanden. Und es wurde per Losverfahren entschieden, welcher Bock geschlachtet wird, um das Heiligtum für die Israeliten zu reinigen. Und welcher Bock gewählt wurde, per Los entschieden wurde von Gott, der in die Wüste geschickt werden sollte. Dabei sollte Aaron beide seine Hände auf den Kopf dieses Bockes legen. Und einem Gebet sollte er alle Sünden des Volkes vor Gott bekennen und damit die Sünde des Volkes auf diesen Bock übertragen. Und dieser Bock wurde dann aus dem Lager heraus komplett in das unreine Gebiet, fern von Gott, in das Chaos, in die Gottesferne, fern von Gott hinausgestiegen. Aus den Augen Gottes hinweg und aus den Augen der Menschen hinweg. Durch diesen Sündenbock wurde für das ganze Volk sichtbar, was sonst an Opfern geschehen ist im Heiligtum, haben sie ja gar nicht gesehen. Aber als dieses Sündenbock weggeschickt wurde, wurde allen deutlich, wie groß die Realität der Sünde ist und wie notwendig es ist, dass Sünde beseitigt werden muss, damit man zu Gott kommen kann. Wir lesen weiter, Vers 23 bis 25. Und Aaron soll in die Stiftshütte gehen und die leinenen Kleider ausziehen, die er anzog, als er in das Heiligtum ging, und soll sie dort lassen. Und er soll seinen Leib im Wasser baden an heiliger Stätte und seine eigenen Kleider anziehen und hinausgehen und sein Brandopfer und das Brandopfer des Volkes opfern und Sühnung erwirken für sich und das Volk. Das Fett des Sündopfers soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Aaron geht in das Heiligtum hinein und er überlebt. Er überlebt, darf leben, kommt in Gemeinschaft mit Gott, weil er genau den Weg geht und auf dem Weg zu Gott kommt, wie Gott gesagt hat, wie der Weg aussieht und der auch der alleinige Weg ist zu Gott hinein. Jetzt darf er sich wieder waschen. Er darf wieder seine hohe priesterliche Kleidung anziehen und er bringt jetzt ein Brandopfer für sich und das Volk dar. Bei diesem Brandopfer, da identifiziert sich der Anbeter mit diesem Tier, schlachtet es und dann lässt er es im Feuer ganz vor Gott aufgehen. Es ist ein Ausdruck des Friedens und der Versöhnung mit Gott. Geht weiter, Vers 26, wir gehen jetzt ein bisschen schneller den Text durch. Der aber, welcher den Bock als Sündenbock fortgesandt hat, soll seine Kleider waschen und seinen Leib im Wasser baden und danach kann er in das Lager kommen. Den Jungstier des Sündopfers aber und den Bock des Sündopfers, deren Blut zur Sühnung in das Heiligtum gebracht worden ist, soll man hinaus vor das Lager schaffen und mit Feuer verbrennen, ihre Haut und ihr Fleisch und ihren Unrat. Der sie verbrannt hat, wasche seine Kleider und bade sein Leid im Wasser und danach kann er in das Lager kommen. Ken Matthews kommentiert hier und sagt, die Tiere, die die Sünden trugen und die beiden Personen, die mit ihren Überresten hantierten, waren rituell durch die Sünde des Priesters und des Volkes kontaminiert. Durch die Beseitigung der Kadaver außerhalb des Lagers und die rituelle Reinigung der Männer, die ebenfalls außerhalb des Lagers stattfand, wurde die Gemeinschaft von den restlichen Auswirkungen des Reinigungsprozesses befreit. Das heißt, das Unreine, es wurde außerhalb des Lagers gebracht, wie wir vorhin auch gesehen haben, diesen Ort des Unreinen, fern von Gott, wurde dahin gebracht, sie reinigen sich und kommen dann wieder in die Gemeinschaft mit Gott hinein. 29 bis 34, die letzten Verse lesen wir. Und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Das soll eine ewige Ordnung sein. Die Sühnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt und dessen Hand man gefüllt hat, damit er anstelle seines Vaters als Priester dient. Und er soll die leinenen Kleider anziehen, die heiligen Kleider. Und er soll Sühnung erwirken für das Allerheiligste und die Stiftshütte. Und für den Altar soll er Sühnung erwirken. Auch für die Priester und für die ganze Volksgemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr für die Kinder Israels einmal im Jahr Sühnung erwirkt wegen all ihrer Sünden. Und man macht es so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Bisher war Aaron die ganze Zeit aktiv, doch jetzt wird uns ein Blick auf das Volk gewährt und wie sie diesen Tag der großen Versöhnung angehen sollen. Und es wird gesagt, sie sollen diesen Tag in Demut, in Ruhe und in Anbetung vor Gott angehen. Gott schafft an diesem Tag Sühnung für die Sünden des Volkes, damit Gott in ihrer Mitte wohnen kann. Und ihre richtige Reaktion ist Demut, Niedergeschlagenheit vor Gott und Anbetung. Ja, dieser große Versöhnungstag, er war der Tag der Reinigung. Die Stiftshütte, die Ausstattung der Hohepriester, das Priestertum sowie alle Israeliten wurden an diesem Tag von aller Unreinheit, von allen Sünden, die sie in ihrem Alltag begehen, gereinigt dadurch, dass der Hohepriester mit dem Blut von Tieren in Gottes Gegenwart kommt und Sühnung für sie leistet. Die ganze Zeremonie hat eine Absicht. Und zwar, lasst uns das verstehen, es geht hier nicht um Heiligkeit als Selbstzweck, sondern das Ziel dieser ganzen Zeremonie ist, dass Gott unter Menschen wohnen möchte. Lasst uns das nicht aus dem Blick verlieren. Der heilige, ewige Schöpfergott möchte unter Menschen wohnen. Und deswegen passiert hier alles, diese ganze Zeremonie. Nicht, weil Heiligkeit an sich irgendwie einen Selbstzweck hat. Nein, sondern Heiligkeit ist notwendig, damit Gott mit uns leben kann. Und Gott will mit uns leben. Gott will unter uns wohnen. Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Das Ziel mit allen Opfern, mit dem ganzen Ritus, mit der ganzen Reinigung, mit dem ganzen Besprengen ist, dass Gott unter seinem Volk verbleiben kann. Nadab und Abihu haben deutlich gemacht, dass das Volk schnell sündigt und sich auch schnell verunreinigen kann. Der Mensch ist Sünder durch und durch. Und die Stiftshütte, die sie steht in ständiger Bedrohung, verunreinigt zu werden und ständig in der Bedrohung, dass Gott diesen Ort wieder verlässt. Doch Gott schafft in diesem jährlich stattfindenden Tag der Versöhnung eine Reinigung und Sühne, die sein Volk von aller Sünde reinigt und die Stiftshütte reinigt, damit Gott in Gemeinschaft mit seinem Volk bleiben kann. Gott will in Gemeinschaft mit seinem Volk bleiben. Doch dafür ist es notwendig, dass dieser Ort ein heiliger Ort ist. Lass uns darüber nachdenken, wie kann es sein, dass der heilige, majestätische Gott dies alles aufwendet und anordnet, nur um in Gemeinschaft mit sündigen Rebellen zu sein. Er hätte Israel völlig vernichten können, doch seine Verheißung der Gnade und Gegenwart erhalten Israel im Leben und schaffen einen Weg, damit sie mit Gott leben kann. Das Ritual am Versöhnungstag erzählt von der Reinigung des Hauses Gottes von innen nach außen. Wenn ihr darauf geachtet habt, die Reihenfolge, mit der Aaron mit dem Blut hineingegangen ist und was er besprengt hat, so ist es, dass er erst in das Allerheiligste geht und diesen Ort reinmacht, indem er das Blut drauf sprengt. Dann sprengt er das Blut auf das Heiligtum an sich und reinigt diesen Ort. Dann geht er raus an den Bronzealtar und reinigt diesen Ort. Merkt ihr diesen Weg? Von innen nach außen? Wird der Weg Richtung Eingang freigemacht, entsündigt, geheiligt, damit der Mensch jetzt einen Weg zu Gott hat? Die Unreinheit des Volkes ist stetig zum Allerheiligsten vorgedrungen. Und jetzt wird von Gott aus, vom Allerheiligsten aus, das Haus Gottes gereinigt. Eine Frage an euch. In welche Richtung mussten Adam und Eva den Garten Eden verlassen? Habt ihr eine Idee? Weiß das jemand? Richtung Osten. In 1. Mose 3, 24 heißt es, und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Richtung Osten war der Weg versperrt. Aus Osten müsste man wieder kommen, um in den Garten Eden zu gelangen. Die Stiftshütte, sie ist von Nadab und Abihu verunreinigt worden, später immer wieder von den Israeliten verunreinigt worden und bedurfte einer ständigen Reinigung und Heiligung, damit Gott unter seinem Volk wohnen kann. Doch das noch größere Dilemma ist nicht, dass die Stiftshütte unrein geworden ist. Das noch größere Dilemma ist, dass Gottes Welt durch die Sünde verunreinigt und entstellt wurde. Der Kosmos Gottes, wo Gott unter seinem Volk wohnen will, ist durch die Sünde entstellt worden. Und es wird deutlich, es braucht einen Versöhnungstag für den Kosmos, für die Welt, damit Gott auf ewig mit seinem Volk leben kann. Es braucht eine vollständige und endgültige Reinigung, die nie wieder bedroht und nie wieder rückgängig gemacht werden kann, damit Gott seine Bundesverheißung erfüllen kann und sie wahr werden, dass Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft leben kann. Gott in Gemeinschaft mit seinem Volk. Es braucht einen großen Versöhnungstag für den Kosmos, der durch die Sünde des Menschen verunreinigt ist. Ich möchte mit euch einen Blick wagen in die Ewigkeit, Offenbarung 21, ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. An diesem Punkt sehen wir, es hat eine große Versöhnung gegeben für den Kosmos, für die ganze Welt. Gott hat es neu gemacht und gereinigt und geheiligt und kann jetzt ewig Wohnung nehmen unter seinen Völkern. Wer kann sich Gott nahen? Wer kann in die Gegenwart Gottes treten? Es gibt darauf nur eine Antwort, die finden wir in Hebräer 9, Vers 11. Schlag das bitte auf. Hier haben wir dieses Bild des großen Versöhnungstages. Aber hier wird uns die Realität berichtet und nicht der Schatten oder der Typus aus dem Alten Testament, sondern das, was wirklich stattfinden muss, damit der Mensch in Gottes Gegenwart kommen kann. Hebräer 9, Vers 11, als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Hier ist derjenige, der in das wahre Heiligtum hineingegangen ist, nicht in eine Stiftshütte von Menschenhänden gemacht, nicht in dem Abbild, sondern in dem Original. Er, der wahre Hohepriester, ist es, der in die Gegenwart Gottes kommen darf, denn er ist selbst ohne Sünde. Und er kommt in die Gegenwart Gottes mit einem heiligen Opfer, seinem eigenen Blut, und er entsündigt sein Volk. Er wird zu ihrem Sündenbock und geht in die Gottesferne, in die Abgeschiedenheit und trägt ihre Sünde hinweg. Und er reinigt den Kosmos und auch das wahre Heiligtum, die himmlischen Dinge von Sünde, damit Gott unter dem Menschen leben kann. Zugleich ist Jesus Christ selbst der wahre Wohnort Gottes unter den Menschen. Er ist die wahre Stiftshütte, der Tempel Gottes. Und wir werden mit ihm verbunden und bilden das neue Haus Gottes, das ewig fest bestehende Haus Gottes, die Gemeinde. Aufgrund des Opfertodes von Jesus Christus reißt der Vorhang im Tempel in zwei und der Zugang zu Gott ist frei in die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Lieber Bruder und liebe Schwester, lasst uns darüber staunen und anbeten, wie Jesus Christus selbst diese Schatten der alttestamentlichen Dinge in sich selbst erfüllt. Habt ihr darauf geachtet, inwiefern an diesem großen Versöhnungstag, wie Jesus Christus das alles erfüllt? Wie er selbst der wahre und bessere Hohepriester ist, der zu Gott kommen darf? Der Aaron musste sich damals waschen und reinigen und Kleider anziehen, weil er selbst sündig ist. Sollte ein Ausdruck von Heiligung und Reinung sein. Jesus Christus ist vollkommen rein und hat es hier auf dieser Erde mit seinem Leben bewiesen. Dann wird uns gesagt, dass Blut hinzugebracht werden muss, um das Ganze zu besprengen. Jesus Christus hat sein eigenes Blut hingegeben. Dann haben wir gelesen von dem Sündenbock, dass die Schuld der Menschen hinwegträgt. Denkt an unseren Herrn Jesus Christus, der für uns zum Sündenbock wurde und unsere Schuld weggetragen hat. Und dann haben wir gesehen, dass diese Stiftshütte ein Ort der Begegnung mit Gott ist. Und wir dürfen sehen, Jesus ist der wahre Tempel Gottes, in dem Gott wohnt und wo wir in Gemeinschaft mit Gott kommen dürfen. Als Jesus Christus am Kreuz starb und 3 Tage im Grab lag, wurde er nach 3 Tagen von unserem Gott, von den Toten auferweckt. Und Gott hat ihn in seine Herrlichkeit aufgenommen. Damit hat er bekräftigt und bestätigt, dass das Opferwerk von Jesus Christus wirksam ist und Gott es angenommen hat. Die Auferstehung von Jesus Christus ist der Beweis, dass Gott die Sünde seines Volkes vergeben hat. Jesus Christus ist in die Gegenwart des Vaters gegangen und wenn du in Christus bist, hast du Zugang zu Gott durch den in dir wohnenden Heiligen Geist. Wer hat Zugang zu Gott? Es ist der Herr Jesus Christus. Und wenn du ihm glaubst und dem, was er für dich getan hat, dann reinigt er dich von aller Sünde und bringt dich in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und wenn du dir die Frage stellst, bin ich rein? Bin ich ohne Sünde? Kann ich in die Gegenwart Gottes kommen? So ist die Antwort, wenn du Jesus Christus vertraust und ihm glaubst, so sind dir all deine Sünden vergeben und du darfst in Gottes Gegenwart kommen und mit ihm wohnen. Darüber dürfen wir uns freuen und Gott anbeten und Gott danken, dass er unter uns wohnen möchte und wir das heute leben dürfen in Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Wenn wir uns diesen Text betrachten, wie groß die Hürde, wie groß die Kluft zwischen Gott und Mensch ist, können wir heute dankbar sein, dass wir durch Jesus Christus Zutritt zu Gott, dem Vater, haben. Amen. Ich möchte noch beten, ihr könnt gern sitzen bleiben. Unser Vater, wir möchten dir danken für dein Wort und dass du uns zeigst, wie du uns erlöst in dem Herrn Jesus Christus, der ewige, wahre und letztendliche und vollkommene Hohepriester ist, der an unserer Stelle in den Riss tritt und uns zu dir bringt, der ein Opfer bringt, das uns vollkommen reinigt von aller Sünde, uns vollständig heiligt und rein macht, damit wir zu dir kommen können, der all unsere Sünde hinweggetragen hat vor dir, sodass du an unsere Sünde nicht mehr gedenkst und der zu unserem Begegnungsort geworden ist, sodass wir mit dir leben dürfen in unserem Herrn Jesus Christus. Dank sei dir dafür, unser Gott und Vater. Amen.